Am 22. September ist Bundestagswahl. Aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe kandidiert Harald Ebner für die Grünen. Er ist Diplom-Agraringenieur und hat als Landschaftsökologe in der staatlichen Naturschutzverwaltung des Landes Baden-Württemberg gearbeitet. Er ist 49 Jahre alt und seit 2008 Kreisvorsitzender des Kreisverbandes von Bündnis 90 Die Grünen. Außerdem ist er Mitglied im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Dennis Bernlöhr sprach mit ihm über seine politischen Schwerpunkte.
Herr Ebner, Sie sind Diplom-Agraringenieur. Einer Ihrer Schwerpunkte ist die hundertprozentige Gentechnikfreiheit der Landwirtschaft. Wie kann das umgesetzt werden?
Ja, zunächst müssen wir feststellen, warum muss das umgesetzt werden? Ich bin der Überzeugung, nachdem über 70%, es gibt auch Zahlen, über 80% der Verbraucherinnen und Verbraucher Gentechnik nicht haben wollen, weder auf dem Teller noch auf dem Acker noch in der Biogasanlage noch sonst wo, dann müssen wir das auch ernst nehmen und wir müssen diesen Verbraucherinnen und Verbrauchern auch die Möglichkeit geben, gentechnikfreie Lebensmittel kaufen zu können und sich da auch absichern zu können. Und deshalb wird es da schwierig, wenn wir keine 100% Gentechnikfreiheit haben, tut sich die gentechnikfreie Landwirtschaft schwer, weil Koexistenz ist schwierig. Koexistenz ist nicht möglich aus meiner Sicht. Deshalb 100% Gentechnikfreiheit ist notwendig, auch aus ökologischer Sicht. Auskreuzung, gerade bei Kreuzblütlern, ist eine große Gefahr und ich möchte vermeiden, dass unsere Ökosysteme da Schaden nehmen. Wie können wir es erreichen? Punkt 1 ist eine Verbesserung der Zulassungsverfahren. Die Zulassungsverfahren, die haben Mängel, die prüfen nicht die Wirkungen beispielsweise von gentechnisch veränderten Pflanzen, die unkrautvernichtungsmittelresistent sind. Und wir wissen aus den USA, wir wissen aus Südamerika, dass mit dem Anbau dieser Pflanzen die Anwendung der Pestizide exorbitant steigt. Das heißt, wir müssen da besser werden. Wir müssen auch die sozioökonomischen Kriterien prüfen. Das heißt, was entstehen denn mit dem Anbau der gentechnisch veränderten Pflanzen für die gentechnikfreie Landwirtschaft für zusätzliche Kosten? Reinigungskosten, Untersuchungskosten, Analysekosten, Kennzeichnungskosten. Da müssen wir ran, das muss berücksichtigt werden. Zweiter Punkt, wir brauchen einen Schutz der Imker durch bessere Abstandsregelungen. Wir brauchen auch die Möglichkeit für die Länder, die Abstände, also die Koexistenzabstände selber festzulegen. Dazu muss allerdings auch eine Bundesmindestgrenze gelten, unter die die Länder dann nicht dürfen. Und wir brauchen Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten der EU, nationale Anbauverbote leichter auszusprechen, als das bislang möglich ist.
Wenn auf reine Bioproduktion umgestellt wird, müssen die Landwirte dann Ihrer Meinung nach stärker finanziell unterstützt werden?
Also unser Ziel ist ja, den ökologischen Landbau stärker nach vorne zu bringen. Der Markt der ökologisch erzeugten Lebensmittel ist ja gewachsen und zwar sehr stark. Aber die Anbaufläche, die Zahl der Biobetriebe bei uns ist nur halb so schnell gewachsen. Das heißt, der Importanteil ist größer geworden. Also wir müssen schon schauen, dass wir da besser werden, dass wir hier mehr von dem erzeugen, was hier erzeugt werden kann. Also das ist ja, es geht ja nicht nur, wenn wir von Bio-Import reden, um Bio-Kaffee, Bio-Bananen oder so, was hier sowieso nicht wächst. Nein, es geht auch um Bio-Möhren und Kohl und all diese Dinge, die man hier auch machen kann. So, also wir wollen diesen Anteil nach oben bringen. Wir sind da aber nicht utopisch. 100% Ökolandbau wäre schön. Wir sind aber momentan bei unter 10%. Wenn wir 20% erreichen wollen, müssen wir natürlich gucken, wie schaffen wir das?
Zu Ihren politischen Zielen gehört ja auch die Wandlung vom Landwirt zum Energiewirt. Glauben Sie nicht, dass es mittlerweile schon fast zu viele Energiewirte gibt und dass nur noch Energieüberschüsse produziert werden?
Energieüberschüsse halte ich jetzt für ein Gerücht. Wir exportieren zwar Jahr für Jahr so um die 20 Terawattstunden, obwohl ja ganz viele Atomkraftwerke mittlerweile abgeschaltet sind. Also das heißt, von einer Versorgungslücke kann ja nicht die Rede sein. Aber wenn wir weiter weg wollen von Öl, von Kohle und wir müssen weg von Öl und Kohle, weil A, beides endlich ist und B, beides zum Klimawandel beiträgt durch den CO2-Ausstoß und weil wir auch alle weg wollen vom Atomstrom, weil A, der Betrieb der Atomkraftwerke gefährlich ist und B, die Endlagersuche zwar jetzt läuft, aber noch längst nicht geklärt ist. Das Dickste kommt da nämlich noch. Wir müssen ja erst einen Standort finden, uns politisch auf einen Standort einigen und den Standort dann auch ausbauen. Dafür gehen noch viele Jahre, bis das soweit ist. Also, wir müssen auch raus aus der Atomkraft. Und das müssen wir alles auch kompensieren. Das geht durch Einsparen, das geht durch Effizienz, aber das geht natürlich auch nur durch Erneuerbare. Wir haben jetzt einen Anteil von 25% Erneuerbaren und da spielt natürlich Bioenergie eine Rolle. Wir haben sicher nicht zu viel, aber ich meine, dass wir bei der Bioenergie ein Level erreicht haben, der nicht weiter steigerbar ist und mir ist auch eines ganz wichtig. Ich möchte Biogasanlagen überwiegend als das auch in Zukunft haben, als was es von uns mal intendiert war, nämlich als Resteverwertung. Also Gülle, Kompost, Abfallstoffe, also Bioabfallstoffe, all dieses zu verwerten, die Energie, die da drin steckt, statt sie irgendwie dann auf dem Feld als CO2 in die Luft zu blasen, mache ich lieber über einen Vergärungsprozess Methan und kann das dann energetisch verwenden. Dazu gehört auch eine Kraft-Wärme-Kopplung. Dazu gehören auch Auflagen, was Biodiversität angeht. Ich möchte keine reinen Maisanlagen mehr künftig, also keinen Ausbau der reinen Maisanlagen haben. Da kommt es drauf an, dass Blühpflanzenmischungen reinkommen und andere Kulturen, dass man da eine größere Vielfalt haben, aber in erster Linie Gülle- und Reststoffverwertung.
Sie wollen ja auch was für die Bienen im Land tun. Ist das Bienensterben Ihrer Meinung nach eine unterschätzte Gefahr und was muss hier getan werden?
Das Bienensterben hört sich immer so schlimm an und trotzdem sage ich, es ist keine unterschätzte Gefahr. Es gibt unterschiedliche Arten von Bienensterben. Die eine haben wir gesehen 2008 im Rheintal, als 12.000 Bienenvölker durch einen bestimmten Pestizidwirkstoff, das Clothianidin, ist ein Neonicotinoid, vernichtet worden sind. Wir haben aber ein schleichendes Bienensterben allüberall bei uns, aus verschiedenen Gründen. Wir haben zu viele Pestizide, die in der Landschaft sich mittlerweile befinden, allen voran die für die Bienen sehr gefährlichen Neonicotinoide. Da gibt es jetzt ein Teilverbot für 2 Jahre von der EU. Da hat sich die EU dafür eingesetzt, da haben sich die Imker dafür eingesetzt, da haben wir uns dafür eingesetzt. Die Bundesregierung hat nur so getan, hat es aber hintertrieben bei der EU. Das Verbot kam jetzt trotzdem. Jetzt kommt es darauf an, dass wir das auch sichern für die Zukunft. Die Bienen haben aber ein weiteres Problem. Die Bienen finden keine Nahrung mehr in unserer Landschaft, weil wir über das Jahr, über den Jahreslauf zu wenig Blüten in der Fläche haben und auf den einzelnen Flächen auch.
Was ist Ihre Meinung zum Ausbau der Autobahn? Ist es eine Notwendigkeit?
Ja. Ich nehme an, Sie meinen die A6. Ja. So. Und da sind wir als Grüne auch im Bund der Meinung, ja, da müssen wir was tun. Wir müssen die A6 ausbauen. Die Frage ist jetzt nur, wie, also das heißt, welche Ausbaumaßnahmen und wie, in welcher Form setzen wir das um? Und da bin ich der Meinung, wir müssen schauen, wo ist der meiste Verkehr, wo hakt's? Das heißt, können wir mit weniger Geld mehr erreichen? Können wir weniger Geld zielgerichtet einsetzen durch Verkehrsleitsysteme, sogenannte Telematik? Wir brauchen auch Steigerungsstrecken, die wirklich echt 6-spurig plus Standstreifen sind, dass die LKW-Pulks aufgelöst werden können. Wir brauchen aber auch mehr Kontrollen, dass die LKW nicht Stoßstange an Stoßstange fahren, sondern Abstände einhalten, weil das sind die meisten Unfälle durch zu geringe Sicherheitsabstände. Wir müssen auch darauf achten, dass die LKW-Fahrer ihre Lenkzeiten einhalten. Wir brauchen mehr Rast- und Stellplätze für die LKW-Fahrer, dass die dazu auch in der Lage sind. Wir müssen es aber auch überwachen. Wir brauchen ein Tempolimit, weil ein Tempolimit von 120, 130 bedeutet, Sie kriegen viel mehr Verkehr in der Stunde durch einen Autobahnabschnitt durchgeschleust, weil die Sicherheitsabstände dann nicht so groß sein müssen, weil der Verkehr besser ineinander greift, weil er flüssiger fließt, hat auch der Herr Ferlemann kürzlich gesagt, das sei eine ganz tolle Sache. Und wir brauchen natürlich dort, wo zweispurig ist, ein ausgedehntes LKW-Verbot, weil das hat enorm viel gebracht. Wenn man ausbaut, machen wir es mit öffentlich-privater Partnerschaft oder machen wir es ganz normal über den Staatshaushalt, über den Verkehrshaushalt. Und ich sage, öffentlich-private Partnerschaft, da verdienen nur die großen Konsortien dran und das muss die Allgemeinheit zusätzlich finanzieren.